Heute habe ich einen Weihnachtstext zu lesen. Aber wisst ihr, in der Bibel ist nicht geschrieben, in welchem Monat Weihnachten war. Vielleicht war es im August, weiß ich nicht. Und deshalb habe ich hinten dort eine Krippe hingestellt. Diese Krippe sollte uns während der Predigt auch an dieses große Ereignis erinnern. Ich bitte, die erste Folie einzublenden. Kennt jemand diesen Mann? Weiß jemand, wie dieser Mann hieß, wer er war? Das ist der erste römische Kaiser Augustus. Er regierte 27 vor Christus bis nach 14 nach Christus. Er hatte durch einen Pakt die Bürgerkriege im Römischen Reich beendet und dem Reich eine 200 Jahre andauernde Zeit des Friedens, des inneren Friedens im Reich gebracht. An den Grenzen des Römischen Reiches herrschte Krieg, aber im Römischen Reich, abgesehen von kleineren Aufständen, gab es Frieden. Sein eigentlicher Name war Gaius Octavius, aber der Senat hat ihm den Namen Augustus verliehen. Der Name bedeutet der Erhabene. Augustus hat sich als ein Geschenk der Götter an die Menschen gesehen. Und er ließ sich selbst als Gott verehren. Der achte Monat in unserem Kalender heißt August und ist genau nach diesem König, nach dem König Augustus genannt. Früher hieß dieser Monat im römischen Kalender anders. Zu seiner Lebzeit wurde unbemerkt von der Welt ein anderer Friedensstifter geboren, der einen ganz anderen Frieden den Menschen gebracht hatte. Ich lese diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel, Verse 1 bis 20. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zu der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windlein gewickelt in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Soweit der Text. Der Evangelist Lukas berichtet, dass der Kaiser Augustus eine Volkszählung und auch eine Steuerschätzung angeordnet hatte. Er macht genaue zeitliche Angaben, die nur durch gründliche Recherchen möglich gewesen waren. Nirgendwo sonst in der Bibel wird das Wirken Gottes so in die Zeitgeschichte eingebunden, wie im Bericht des Lukas über die Geburt Jesu Christi. Er nennt drei zeitliche Angaben. Erstens, der Kaiser Augustus oder Augustus war Kaiser in Rom. Zweitens, zu dieser Zeit war in Syrien Quirinius als Statthalter. Und drittens, Herodes war in dieser Zeit König in Judäa. Im Jahre zwischen 6 und 7 verordnete der Statthalter Quirinius eine Volkszählung an. Aber wir lesen im biblischen Bericht, dass der König Herodes noch am Leben war und er war 4 nach Christus gestorben. Und deshalb muss es eine andere Volkszählung gewesen sein als diese zwischen 6 und 7. Aber kurz zuvor wurde Herodes Archelaus, das ist nicht der Herodes der Große, sondern sein Sohn, Herodes Archelaus abgesetzt und verbannt. Und die bisherige Provinz Judäa wurde in die Provinz Syrien eingegliedert. Und das erforderte eine neue Volkszählung. Im Zuge dieser Volkszählung mussten auch Maria und Josef nach Bethlehem ziehen. Und zu dieser Zeit ist Jesus geboren. Von der Stadt Nazareth bis nach Bethlehem, das ist die nächste Folie, sind ungefähr 170 Kilometer Fußmarsch. Ich habe euch gezeigt oder angezeichnet die Stadt Nazareth am See Genezareth oben und Bethlehem ganz unterhalb oder ganz in der Nähe unterhalb von Jerusalem. Aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 1,20, wissen wir, dass Jesus die bevorstehende Hochzeit mit Maria absagen wollte, weil er erfahren hatte, dass sie schwanger ist. Als aber der Engel Gabriel ihm im Traum erschienen ist und ihm befohlen hatte, Maria zu heiraten, holte Josef sie zu sich und stellte sie unter seinen Schutz, sie sei seine Ehefrau. Josef nahm Maria auf die Reise mit nach Bethlehem und vieles deutet darauf, dass auch Maria aus dem Stamm Davids stammt. Ganz schlicht berichtet Lukas, dass Maria und Josef in Bethlehem wegen der Volkszählung keinen Platz in der Herberge gefunden haben und deshalb mussten sie in einem Stall, wahrscheinlich in einem Schafstall, übernachten. Häufig wurden solche Ställe, solche Übernachtungsstätten in Höhlen eingerichtet, weil in der Gegend, das ist ein Gebirge, in der Gegend gab es viele Höhlen und vielleicht in einer Höhle, vielleicht in so einem Stall, wurde ein Kind geboren. Lukas betont, dass Jesus Christus der Erstgeborene ist, Er sagt nicht, dass er der Einziggeborene ist, sondern Maria gebar ihr erstes Kind. Später hatten Maria und Josef weitere Kinder. Wir lesen, dass Maria weitere 4 Kinder hatte, also 4 Jungs und etliche Mädchen. Wie viele Schwestern, also Halbschwestern Jesus hatte, wissen wir nicht, aber er hatte 4 Brüder, nachzulesen im Matthäus-Evangelium, das 13. Kapitel. Übrigens nicht die einzige Stelle, mehrere Bibelstellen nennen die Namen von den Halbbrüdern von Jesus namentlich. Sie wickelten das neugeborene Kind in Windeln und legten es in eine Futterkrippe. Die Erdbewohner nahmen von dieser unbedeutenden Geburt eines Kindes irgendwo in der Gegend von Bethlehem keine Notiz. Kein Feuerwerk, keine Parade, kein triumphaler Einzug, keine Gratulation der Verwandtschaft. Die Welt nahm von diesem Ereignis zunächst keine Kenntnis. In einem Schafstall, in einer Futterkrippe, vielleicht in einer Höhle, ohne fließendes Wasser, nur der Ehemann war bei der Geburt des Kindes anwesend. Aber der Himmel freut sich. Der Himmel staunt darüber, was geschehen ist. Wir lesen als erstes, den Hirten erschien die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Gottes Jahwe. Diese Herrlichkeit des Herrn, die Shechina, war den Juden schon aus dem Alten Testament bekannt. Die Herrlichkeit des Herrn war wie eine Feuersäule bei der Stiftshütte nachts und wie eine schützende Wolke am Tage bei der Wanderung in der Wüste. Wir lesen im 2. Buch Mose, Kapitel 40, Vers 34, und da steht geschrieben: Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Weiter lesen wir, als der Tempel gebaut und eingeweiht wurde und Salomo zu Gott betete, dann erfüllte die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. Das können wir in 2. Chronik 7, Vers 1 nachlesen. Und da steht geschrieben: Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Es sind nur 2 Bibelstellen, aber von dieser Herrlichkeit des Herrn finden wir noch viele andere Bibelstellen, die in der Bibel darüber sprechen. Die Herrlichkeit des Herrn, das heißt, der Geist Gottes, die Anwesenheit Gottes ist dabei. Die finden wir vielfach in der Bibel. Diese Herrlichkeit des Herrn hatte einen Namen, die Shechina. Und hier lesen wir in diesem Text, die Herrlichkeit des Herrn erschien den Hirten. Wir lesen weiter: Die Hirten auf dem Felde, als sie die Herrlichkeit des Herrn sahen, da erfüllte eine große Angst ihre Herzen. Und das ist auch nicht verwunderlich. Immer wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, merken sie, wie klein und unbedeutend der Mensch in der Gegenwart Gottes ist. Ein Nichts. Und eine Angst erfüllt die Herzen dieser Menschen. Und nun sehen die Hirten einen Engel Gottes, einen Engel Jahwes. Und die ersten Worte des Engels sind: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Im Griechischen heißt es in diesem Text, ich evangelisiere euch oder ich verkündige euch das Evangelium. Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Ich verkündige euch eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft gilt allen Menschen. Nicht den Engeln, sondern den Menschen eine frohe Botschaft. Was ist die gute Botschaft, diese gute Nachricht? Euch ist heute der Heiland geboren. Von diesem Ereignis haben die Propheten im Alten Testament gepredigt und die Frommen haben auf dieses Ereignis jahrhundertelang gewartet. Und nun, die Engel sagen, heute ist es geschehen. Nun ist es soweit. Jetzt war der Zeitpunkt, der Augenblick Gottes gekommen und der Herrscher, der Retter ist den Menschen erschienen. Im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4 steht geschrieben, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. So einfach und schlicht, aber als die Zeit erfüllt war. Bei Gott gibt es für alles eine Zeit der Gnade, eine Zeit des Gerichts. Eine Zeit des Redens Gottes und eine Zeit des Schweigens Gottes. Und als die Zeit erfüllt war, als dieser Augenblick gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. In der Stadt David in Bethlehem, hier in dieser Stadt war der König David geboren. Es war seine Heimatstadt. Und der Prophet Micha hatte vorhergesagt, dass auch der kommende König, der von Gott kommt, auch in dieser Stadt geboren wird. Das können wir in Micha 5 nachlesen. Micha 5, Vers 1, da steht geschrieben, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Aus der Stadt Bethlehem soll der kommen, der von Ewigkeit her noch immer im Himmel in Gott gewesen ist. Der Engel, der das Kind, er nennt das Kind mit drei Ehrentiteln. Das erste, er sagt, dieses Kind ist der Christus. Christus bedeutet der Gesalbte, der Messias, auf dem der Geist Gottes ruht. Zweitens, dieses Kind ist der Heiland, einer, der Heil bringt, einer, der Genesung, der Wiederherstellung bringt. Und drittens, dieses Kind ist der Herr, der ewige König aus dem Nachkommen Davids, der über alle Menschen regieren wird. Mit diesen drei Titeln benennt der Engel dieses Kind, das da geboren ist. Und nach der Ankündigung des Engels bricht ein Chor aus unzähligen Engeln. Lukas schreibt von himmlischen Heerscharen, von Milliarden von Engeln erscheinen da den Hirten. Die Hirten bekommen einen Einblick in den Himmel, was da geschieht. Und sie singen Gott ein Loblied wegen der Geburt dieses Kindes. Dieses Kind wird den Frieden Gottes den Menschen bringen, die gottgefällig leben. Und als die Hirten die Botschaft und die Anbetung der Engel gehört hatten, waren sie so erschüttert und beeindruckt, dass sie dieses Kind sofort selber sehen wollten. Sie wollten sich selber überzeugen, sie wollten das mit eigenen Augen sehen, was denn da geschehen ist. Wahrscheinlich hat der Engel ihnen auch genau erklärt, wo sie das Kind finden können, in welchem Stall oder in welcher Schafsunterkunft. Und die Hirten fanden alles so, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Eine Viehunterkunft, ein junges Elternpaar und ein neugeborenes Kind in einer Futterkrippe. Und das ist das Ereignis, über das die Engel nicht aus dem Staunen herausgekommen sind. Die Hirten erzählten den Eltern, warum sie da sind und was der Engel zu ihnen gesagt hatte. Für Maria und Josef war dieser Besuch von den Hirten eine weitere Perle in der Kette der Bestätigungen, die sie von Gott mehrfach bekommen hatten. Jetzt waren es die Hirten. Und sie wussten, dass Gott mit diesem Kind etwas Großes, Besonderes vorhat. Aber sie konnten die Puzzleteile noch nicht zusammenfügen in ein Bild. Sie konnten das Ganze noch nicht verstehen. Aber wir lesen, dass Maria all diese Worte in ihrem Herzen bewegte, aufbewahrte, bis die Zeit kam, wo sie mehr und mehr über den Plan Gottes erfuhr. Die Hirten erzählten die wundersame Geschichte auch allen anderen Menschen aus ihrem Bekanntenkreis. Und diese Geschichte hat sich in der ganzen Gegend rumgesprochen. Stellt euch mal vor, das sind 7 oder 8 oder 6 Hirten. Und die einmütig alle immer das Gleiche erzählen ihren Verwandten. Sie staunen darüber, sie können es noch nicht erklären. Aber sie sagen, wir haben Engel gesehen, wir haben diesen Chor, diesen Gesang, diesen Lobpreis Gottes selber erfahren. Und sie staunten darüber. Wer ist dieses Kind, das seine Geburt zwar auf der Erde von den Menschen nicht bemerkt wurde, aber im Himmel auf so eine Weise gefeiert wurde? Später haben die Jünger sich selber mehrfach diese Frage gestellt, als sie gesehen haben, wie Jesus gewirkt hat, was Jesus getan hat, haben sie sich immer wieder die Frage gestellt, wer ist denn dieser, dem auch der Wind und die Wellen gehorchen? Wer ist denn er? Seine Geburt und sein Wirken wurde lange vorher von den Propheten durch Gott angekündigt. Zu einem wurde dieser Messias im Alten Testament als der König der Juden angekündigt, der ihnen ein Reich des Friedens bringen wird, ihr König. Als der Messias, der sie von den Sünden befreien wird, der dem Volk Israel ein neues Herz und einen neuen Geist geben wird, als der Starke, der Löwe aus dem Stamm Juda. Diese Bibelstellen gibt es unzählige, die Jesus Christus als König, als Herrscher, als der Messias darstellen. Ich lese eine Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 49, Vers 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held kommt und ihm werden die Völker anhangen. Einer, der die ganze Welt regieren wird, als König. Aber dieser Erlöser wurde gleichzeitig in der gleichen Bibel von den gleichen Propheten auch als der leidende Knecht angekündigt. Mehrfach wird Jesus Christus als der Knecht Gottes angekündigt, der den Willen Gottes tut und der die Schuld des Volkes trägt und der das Lamm ist, das geopfert wird. Diese Bibelstellen gibt es auch viele, aber ich werde eine Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja lesen, Kapitel 53, angefangen vom Vers 2. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Hoheit und Gestalt. Wir sahen ihn, aber da war keiner, der uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr? Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwunden und um unserer Sünden zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinen Weg. Aber der Herr warf unserer Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. So tat er seinen Mund nicht auf. Aus Angst und Gericht ist er hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und bei den Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schlachtopfer gegeben hat, Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und das Herrnplan wird durch seine Hand gelingen. Weil sich seine Seele abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Das ist der Text über den leidenden Knecht. Ich lese noch einmal. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Der leidende Knecht Gottes. Er war im Himmel in der Gestalt Gottes. Er hatte die volle Herrlichkeit Gottes in sich. Er hatte die Vollmacht Gottes. Im Philipperbrief im 2. Kapitel, Vers 6, lesen wir, er, der in der göttlichen Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Aber er verließ die Herrlichkeit Gottes und ist durch die Geburt einer Frau als ein kleines, unmündiges Kind in diese Welt gekommen. Und wir lesen weiter in diesem 2. Kapitel im Philipperbrief. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam, ja, bis zum Tode. Er erlebte, was sonst auch Menschen erleben. Hunger, Durst, Verrat von Freunden, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Schmerz. Er lebte wie alle anderen Menschen. Mit einem großen Unterschied. Die Bibel sagt, er lebte ohne Sünde. Warum hat Gott das gemacht? Ich denke, das ist die zentrale, die große Frage, die uns heute bewegen sollte. Warum hat Gott das gemacht? Warum war es nötig, dass Gott selbst in der Gestalt eines Knechtes, in der Gestalt eines Kindes zu den Menschen kommt, als Mensch geboren wird, grausam gekreuzigt, am dritten Tage aufersteht und gen Himmel fährt, um uns vor Gott zu vertreten? Die Antwort liegt im Charakter Gottes. Die Bibel zeigt uns, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht hat. Er hat den Menschen als ein materielles Wesen, aus Fleisch und Blut, aber auch als ein geistliches Wesen, ein ewiges Wesen mit einem unsterblichen Geist erschaffen. Nur der Mensch hat in sich die Sehnsucht und die Wissen und das Wissen über einen Schöpfer, der über ihn ist. Nur der Mensch sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Gott. Nur der Mensch hat in sich eine Erkenntnis, dass er nach dem Tode weiterleben wird. Nur der Mensch hat eine schöpferische Kreativität in sich wie Gott. Es gibt kein Lebewesen auf dieser Erde, das dem Menschen gleich wäre. Obwohl er in seinem Körper viele Ähnlichkeiten mit den Tieren hat, der Mensch, ist er in seinem Geist, in seinem Wesen völlig anders als alles andere, was uns bekannt ist auf dieser Erde. Atheisten wollen den Affen zum Ebenbild und zum Vorfahren der Menschen erheben. Aber dazu gibt es keinen Grund. Meine Lieben, es gibt viele Tiere, die viel intelligenter sind als die Affen. Die Werkzeuge benutzen, die klug sind. Aber der Mensch überragt alles, die ganze Schöpfung, als der Berg Mount Everest über der Schwäbischen Alb steht. Meilenweit überragt der Mensch. Und das ist ein Rätsel, ein Geheimnis für alle, die an Gott nicht glauben wollen. Warum ist der Mensch so anders, so kreativ, so geschaffen wie nichts anderes in dieser Welt? Die Bibel sagt, dass Gott mit dem Menschen Gemeinschaft haben will. Im Garten Eden, nach der Schaffung der Welt, hatten Eva und Adam am Tage viel zu tun. Die Bibel zeichnet uns nicht von einem Menschen, ein Bild eines Menschen, der im Garten Eden unter einem Kokosbaum lag oder unter einem sonstigen den Mund aufgemacht hat und wartete, bis die Früchte ihm in den Mund fallen. Der Mensch hat verwaltet, der Mensch hat geschaffen, der Mensch hat etwas kreativ gearbeitet. Das erfüllt einen Menschen. Aber abends war die Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Gott kam zu Menschen am Abend und hat mit ihm geredet. Gott hat Freude an der Gemeinschaft mit den Menschen. Ist das nicht zum Staunen? Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht. Und auch wir haben ein Verlangen nach Gott, nach einem, der über uns steht, der uns das ewige Leben gibt, der mit uns redet, der uns den Frieden im Herzen gibt. Als weiteres sagt die Bibel, dass Gott Liebe ist. Im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, Vers 8, lasst uns das mal aufschlagen. Ich denke, diese Bibelstelle ist so bedeutend, so schön, dass wir sie auch lesen sollten. Aber es gibt auch viele andere Bibelstellen. Euch fällt bestimmt das Johannesevangelium, das 3. Kapitel, Vers 16 ein. Lasst uns mal 1. Johannes 4, Vers 8 lesen. Und da steht geschrieben, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Wisst ihr, Gott hat nicht nur Liebe, sondern Gott ist Liebe. Er kann nicht anders als lieben. Gott liebt uns mit einer schier unendlichen Liebe. Die Liebe Gottes ist nicht rational. Sie ist ein Bedürfnis Gottes. Mit dem Verstand kann man die Liebe Gottes nicht erklären. Wie ihr übrigens auch die Liebe der Mutter oder die Liebe des Vaters zum Kind nicht erklären könnt. Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und auch er hat ein tiefes Verlangen nach Liebe und er möchte jemanden anderen lieben. Lieben und geliebt zu sein sind Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse eines Menschen, wie auch bei Gott. Aber eines Tages, als die Zeit der Gemeinschaft mit Gott kam, versteckten sich Adam und Eva vor Gott. Plötzlich waren ihnen etwas anders geworden. Sie fürchteten sich vor Gott. Das war nie vorher so. Was war geschehen? Zwischen ihnen und Gott lag eine Trennung. Die Bibel nennt diese Trennung Sünde. Seit der Zeit hat Gott auf mancherlei Weise versucht, zu den Menschen zu sprechen und ihn wieder für sich zu gewinnen. Schon gleich nach dem Sündenfall hören wir diese Worte, die sinnbildlich durch die ganze Geschichte der Menschen durchgehen. Adam, wo bist du? Gott sucht nach uns, nach Menschen. Er möchte uns haben, er liebt uns. Adam, wo bist du? Doch Gott ist nicht nur Liebe. Er ist auch, wenn wir nur von der Liebe Gottes sprechen, dann zeigen wir die Bibel einseitig. Gott ist auch ein gerechter und strafender Richter. Gerechtigkeit und Recht sind seine Eigenschaften. Gott wird keine Sünde im Menschen ungestraft lassen. Es wird einen Tag kommen, geben, sagt die Bibel, an dem Gott alle Menschen richten wird. Und bei diesem Gericht wird Gott das Leben aller Menschen aufrollen, aufmachen. Alle seine Taten und seine Gedanken werden vor allen Menschen, aufgerollt und sichtbar werden. Es wird wie ein Film des Lebens ablaufen und unser ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod dürfen alle Menschen anschauen, was wir getan haben, was wir gesagt haben und was wir gedacht haben. Die Bibel spricht darüber sehr deutlich in der Offenbarung im Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12, und da steht geschrieben: Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Heute würden wir mal sagen, der Film des Lebens läuft ab. Und die ganze Welt wird zuschauen, wie wir gelebt haben und was wir getan haben. Die Bibel sagt, dass bei diesem Gericht zum Beispiel die Königin von Saba anwesend sein wird. Und sie wird viele, die zur Zeit Jesu Christi lebten, verurteilen. Oder die Menschen aus Ninive, die werden beim Gericht dabei sein. Die Zeitgenossen Jesu, die Schriftgelehrten, seine Feinde, seine Bekannte. Und ein jeder von uns wird vor diesem Gericht Gottes stehen. Und Bücher werden aufgetan. Und der Film unseres Lebens wird ablaufen. Und die ganze Welt wird zuschauen und Gott wird ein Gericht sprechen. Und die ganze Welt wird sich demütig beugen müssen und wird sagen, das Gericht Gottes ist richtig. Und die Bibel sagt, nur der, welcher im Buch des Lebens eingeschrieben ist, welcher im Buch des Lebens ist, der wird das ewige Leben haben. Alle anderen werden verdammt werden. Es gibt pfiffige Menschen, die sagen, wenn Gott doch Liebe ist, warum vergibt er die Sünde nicht einfach so? Warum muss Jesus sterben? Das ist grausam. Es ist ein ungerechter Gott, der seinen Sohn in den Tod schickt und dann noch sagt, er ist ein liebender Gott und lässt ihn für fremde Sünden sterben, die Jesus selbst nicht begangen hat. Die Bibel zeigt uns, dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern er ist auch ein gerechter Richter. Und Gott kann alles, was seinem Charakter entspricht. Es gibt Leute, auch pfiffige Leute, die sagen, kann Gott alles? Ja, okay, und dann stellen sie irgendwelche blöde Fragen. Gott kann alles tun, was in seinem Charakter entspricht. Gott kann nicht lügen, er kann nicht alles. Er kann nicht lügen, er kann nicht untreu werden. Gott kann nicht sündigen. Gott kann alles, was seinem Charakter entspricht. Und Gott kann auf keine Sünde das Auge zudrücken, ohne dass für die Sünde gezahlt wurde. Aber meine Lieben, es gab nichts in dieser Welt, womit Gott die Sünde der Menschen bedecken konnte. Und deshalb hat Gott sich selbst für uns gegeben, damit er vor sich und vor dem Satan und vor der ganzen Welt als ein gerechter Gott steht. Mit anderen konnte er nicht bezahlen. Nicht mit Tieren, nicht mit Gold oder Silber, wie Petrus sagt. Wir sind nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erkauft, sondern nur ein einziges Mittel gab es, um die Sünde der Menschen zu bezahlen. Es ist das teure Blut des Herrn Jesu Christi. Der gerechte Gott kann keine Sünde ungestraft lassen, aber der liebende Gott will die Menschen retten und ihnen das ewige Leben geben. Und darum hat Gott das Unglaubliche getan. Er hat für unsere Sünden selbst mit seinem Leben bezahlt und er hat uns mit sich selber versöhnt. Im Angesicht Gottes war Gott der Richter für die Sünden. Im Angesicht Jesu Christi ist Gott der, welcher für die Sünden der Menschen zahlt. In Jesus Christus hat Gott unsere Sünde gestraft. Und so auf diese Weise bleibt Gott ein gerechter Gott und gleichzeitig ein liebender Gott. In Christus haben sich diese zwei Eigenschaften, gerechter Gott und liebender Gott, vereint und uns eine Rettung geschaffen. Im 2. Korintherbrief lesen wir 2. Korinther 5, Verse 18 und 19. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott selber versöhnte die Welt mit sich selber. Und so hat Jesus Christus die Vollmacht, Sünden zu vergeben, weil er für die Sünden bezahlt hat. In Christus hat Gott den Widerspruch zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe aufgehoben und überbrückt. Das ist die größte Liebe, die die Welt jemals gesehen hatte. Und darum staunten die Engel bei der Geburt Jesu Christi und lobten Gott. Wenn das wahr ist, dann ist die Geburt Jesu Christi das größte Ereignis aller Zeiten im Himmel und auf Erden. Gott nimmt als Mensch die Gestalt eines Menschen auf und kommt in diese Welt. Meine Lieben, auf welcher Seite stehst du? Stehst du heute schon unter dem schützenden Mantel des Herrn Jesus Christus oder stehst du unter dem Zorn Gottes? Hast du das Angebot des liebenden Gottes angenommen? Dann wirst du ewig leben. Dann wirst du bei der Entrückung der Gemeinde dabei sein. Dann hast du den Frieden für deine Seele schon heute bekommen. Nicht in der Ewigkeit. Schon heute sind wir Kinder Gottes. Schon heute haben wir die ganze Reichtümer des Himmels. Schon heute wurden wir gerecht gesprochen. Und darum stimmten die Engel ein Loblied auf Gott an. Wenn du das Angebot Gottes nicht kennst, nicht angenommen hast, dann wirst du vor dem Richter der ganzen Welt stehen. Und der Film deines Lebens wird ablaufen. Und Gott wird über dich sein Gericht sprechen. Jesus hat das in einem Vers im Johannesbrief, im Johannesevangelium so gut dargestellt. Johannes, das dritte Kapitel, Vers 36. Da sagt Jesus Christus folgende Worte: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht haben, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Eine sehr deutliche Aussage. Und die Frage heute, wenn wir die Himmel hören, wie sie loben und preisen, wie die Engel aus dem Staunen nicht herauskommen, die Frage an uns, an welcher Seite stehst du? Hast du den Sohn Gottes, der in dieser Welt gekommen ist, das Kind, das in die Krippe geboren wurde, in einem Schafstall, von dem die Welt keine Kenntnis genommen hatte? Hast du diesen Herrn in deinem Herzen? Dann hast du das ewige Leben. Dann bist du aus dem Tode ins Leben hindurchgedrungen. Hast du ihn nicht in deinem Herzen, dann ruht der Zorn Gottes auf dir. Gott wird für dich nicht als ein liebender Gott, sondern als ein strafender Richter erscheinen. Mein Lieben, was ist das? Das ist das Evangelium. Die Engel haben gesagt, wir verkündigen euch eine große Freude, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren. Amen. Wir dürfen mit den Engeln loben und preisen, wenn wir auf der einen Seite stehen. Aber heute gibt es auch noch diese offene Tür, wenn du auf der anderen Seite stehst, durch diese Tür zu Gott hindurchzudringen. Wenn jemand nach diesem Gottesdienst ein Gespräch braucht, Austausch, vielleicht über seine Sünden zu reden, vielleicht plagt dich etwas, möchtest du über etwas zu reden, etwas dein Herz ausschütten, mehr über diesen Frieden erfahren. Es gibt mehrere Ältesten hier anwesend, die sind bereit, mit euch darüber zu sprechen. Und jetzt wollen wir noch miteinander in einem Gebet Gott die Ehre bringen und wir stehen dazu auf.